10, 12. Der Menschenrechte-Podcast des Fritz-Bauer-Forums.
Heute mit einer Gesprächspartnerin, die sich intensiv um die jüdisch-palästinensische Zusammenarbeit kümmert, auch in dieser derzeit so schwierigen Zeit. Sie ist Executive Director beim New Israel Fund Deutschland e.V. Ich sage herzlich willkommen, Maja Seurew. Schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Für alle die, denen der New Israel Fund in Deutschland noch nichts sagt, was machen Sie, was sind üblicherweise Ihre Schwerpunkte?
Als New Israel Fund Deutschland oder kurz NIF vertreten wir die demokratische Zivilgesellschaft Israels. Die Organisation wurde eigentlich in den USA gegründet, 1979 von jüdischen Philanthropen, um die Zivilgesellschaft in Israel zu unterstützen, diejenigen Kräfte, die sich für eine demokratische und friedliche Zukunft und Gleichberechtigung im Sinne der Unabhängigkeitserklärung einsetzen. Wir fördern aus Deutschland seit 2014 diese Arbeit mit Fundraising, aber wir bieten auch Veranstaltungen an und wollen die Stimmen von unseren Partnerorganisationen in Israel im deutschen Diskurs hörbarer machen. Heutzutage ist NIF tatsächlich der größte Förderer von der Zivilgesellschaft in Israel, hat viele der namhaften Bürger- und Menschenrechtsorganisationen mit aufgebaut. Das heißt, wenn man in diesem Feld tätig ist, kommt man in Israel quasi nicht daran vorbei. Und wir möchten eben auch einen Beitrag dazu leisten, diese Arbeit zu unterstützen.
Jetzt gibt es ja bei allem, was Israel und Palästina angeht, eine Zeit vor dem Oktober 2023 und eine Zeit danach. Die Frage, ob sich Ihre Arbeit verändert hat, ist hinfällig. Natürlich hat sie das. Können Sie ein bisschen beschreiben, wie haben Sie damals die Situation erlebt und was hat sich bis heute verändert für Sie?
Also der 7. Oktober an sich war natürlich ein riesengroßer Schock, sowohl für mich persönlich, ich war damals in Israel bei meiner Familie für die Feiertage, als auch für die Organisation insgesamt. Wir haben direkt am 7. Oktober, nach dem 7. Oktober, einen Nothilfefonds aufgesetzt als NIF, woraus unter anderem humanitäre Hilfeleistungen für die Überlebenden des Terrors, die Binnenevakuierten und die Familien der Geiseln bezahlt wurden. Man muss sich das vorstellen, dass in den ersten Tagen nach dem 7. Oktober die Zivilgesellschaft in Israel diejenigen waren, die sich um die Menschen, die dort angegriffen wurden, gekümmert haben. Also der Staat war nicht in der Lage und nicht da, um medizinische Versorgung, Notversorgung, Unterkünfte und so weiter zur Verfügung zu stellen. Und uns war eben klar, da müssen wir Hilfe leisten, auch wenn das eigentlich kein Gebiet ist, auf dem wir normalerweise arbeiten. Das heißt, das war für uns tatsächlich eine tiefgreifende Veränderung, aber eben nach dem Motto Hilfe leisten da, wo es gebraucht wird und vor allen Dingen allen helfen, die betroffen sind. Das heißt natürlich die Menschen aus den jüdischen Kibbuzim, die angegriffen wurden, Menschen, die evakuiert wurden, wie gesagt, Familien der Geiseln, Angehörigen der Geiseln, aber auch beduinische Zivilistinnen, Zivilisten, die angegriffen wurden im Süden Israels. Gleichzeitig war uns auch klar, dass wir aus diesem Nothilfefonds auch Maßnahmen bezahlen müssen, um Bürgerrechte weiterhin zu schützen, das heißt Versammlungsfreiheit, Meinungsfreiheit in Zeiten des Krieges, Menschenrechte auch in dem besetzten Westjordanland und dass wir auch von Anfang an investieren wollen, einerseits in jüdisch-arabische Zusammenarbeit und Deeskalation innerhalb Israels und andererseits in die Suche nach politischen Perspektiven und Auswegen aus diesem Krieg und überhaupt hin wieder zu friedlichen Perspektiven. Also das sind so die Bereiche, in denen unser Notfallfonds tätig geworden ist. Tatsächlich jetzt ist es so, dass die Überlebenden des 7. Oktober und die Evakuierten mehr staatliche Unterstützung erhalten. Wir unterstützen sie weiterhin dabei, diese Hilfe auch in Anspruch zu nehmen. Wir unterstützen weiterhin das Hostages and Missing Families Forum, die größte Interessensvertretung der Geiseln. Aber die Arbeit hat sich stärker in Richtung Bürgerrechte, Menschenrechte, jüdisch-arabische Zusammenarbeit und politische Perspektiven verlagert. Aber es war wirklich eine Ausnahmesituation für uns, worauf wir auch eben entsprechend reagiert haben. Und tatsächlich vor Anfang April haben wir sozusagen eine weitere Ausnahmesituation wahrgenommen. Und zwar wissen wir ja alle, dass im Zuge der kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Israel und der Hamas infolge dieses Krieges, der nach dem 7. Oktober ausgebrochen ist, die humanitäre Lage im Gazastreifen Katastrophal ist, die Zahlen werden Ihnen bekannt sein zum Thema, wie viele Menschen dort hungern, wie die Gesundheitslage ist, wie die Versorgungslage ist. Und da hat eben NIF gesagt, zum ersten Mal in der Geschichte werden wir eine Kampagne aufsetzen, die World Central Kitchen und International Rescue Committee, also zwei Organisationen, die humanitäre Nothilfe in Gaza leisten, unterstützen, zum ersten Mal außerhalb Israels tatsächlich Organisationen fördern, weil wir gesagt haben, wir verstehen es auch als Teil unserer Aufgabe, dort Unterstützung zu leisten, wo sie gebraucht wird und einfach dafür zu sorgen, dass die Menschen etwas zu essen haben. Also in jeglicher Hinsicht tatsächlich eine außergewöhnliche Situation. Gleichzeitig fördern wir weiterhin Organisationen, die in die sogenannte demokratische Infrastruktur des Landes investieren, weil die Gefahr für die Demokratie Israels ist noch nicht gebannt. Die Arbeit zum Thema Bürger- und Menschenrechte muss weitergehen. Also das war uns immer auch wichtig, dass wir in dieser Notlage sozusagen die Arbeit, die wir seit Jahren leisten, auch nicht vernachlässigen.
Gab es für Sie so einen Moment, wo Sie sich gefragt haben, ob die Arbeit, die Sie, wie Sie sagen, seit Jahren leisten, auch eben gerade diese Zusammenarbeit überhaupt noch möglich sein wird?
Eigentlich nicht wirklich. Also ich will das gar nicht schönreden. Ich will nicht sagen, dass diese Arbeit einfacher geworden wäre. Wir haben alle mitbekommen, wie polarisiert der Diskurs in Deutschland zum Thema Israel-Palästina geworden ist, aber natürlich auch innerhalb Israels ist es teilweise sehr schwer, weiterhin zusammenzuarbeiten zu dem Thema. Andererseits erleben wir, dass es sehr viel mehr Interesse an dem Thema gibt. Wenn ich jetzt spreche von den Beziehungen zwischen jüdischen und arabischen oder palästinensischen BürgerInnen Israels, je nachdem, wie sie sich selbst bezeichnen, dann muss man dazu sagen, dass das einfach von Anfang an auch eine Antwort war auf diese Katastrophe des 7. Oktober, weil zum Beispiel arabische BürgerInnen genauso getroffen wurden von den Raketenangriffen aus Gaza, weil genauso arabische BürgerInnen entführt wurden oder ermordet wurden von Terroristen der Hamas und anderer bewaffneter Gruppen. Und das heißt, es war eigentlich von Anfang an klar, so wie mir das die Kollegen vor Ort berichtet haben. Eine Kollegin hat zu mir gesagt, für sie war es eigentlich von Anfang an klar, dass es hier nicht um Israelis gegen PalästinenserInnen geht, sondern um die Menschen, die friedlich zusammenleben wollen und die es nicht tun. Und genauso haben diese Organisationen auch Hilfezentren aufgebaut, die sowohl jüdische als auch arabische Familien versorgt haben, weil das ist im Süden Israels eben die Realität. Da gibt es jüdische Gemeinden, da gibt es arabische Gemeinden und die Antwort darauf kann nur gemeinsam sein. Gleichzeitig, wie ich eingangs gesagt habe, natürlich sind die Kräfte, die Zerwürfnisse oder sogar Aufwiegelungen stiften wollen, sei das im Straßenbild, sei das in sozialen Medien, die sind sehr präsent, sie sind sehr stark und da war von Anfang an klar, dass man auch dagegen angehen muss, dass man gegen Falschinformationen angehen muss. Wir arbeiten mit Organisationen zusammen wie Standing Together, um den Beyachat oder Nakef Ma'an, die von Anfang an Botschaften der Gemeinsamkeit von wir stehen das zusammen durch verbreitet haben im israelischen öffentlichen Raum. Und das war ganz klar, dass die auch einen wichtigen Beitrag dazu geleistet haben, dass nach dem 7. Oktober und in dem aktuellen Krieg, zum Beispiel in den sogenannten gemischten Städten in Haifa, beispielsweise es nicht zur Eskalation gekommen ist, nicht zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen gekommen ist, wie das 2021 im Gazakrieg der Fall war. Und das ist vor allen Dingen dieser Art der Kooperation und Initiativen vor Ort zu verdanken. Insofern, man kann immer was schlecht als Erfolg werden, wenn eine Katastrophe ausgeblieben ist im Fall von dieser Eskalation. Aber das würde ich auf jeden Fall so einordnen.
Und wenn Sie auf die Zeit bis heute schauen, was hat Sie, obwohl Sie so positiv und so hoffnungsvoll in diese Situation gegangen sind, trotz dieser schrecklichen Ereignisse, was hat Sie am meisten überrascht? Gab es so Momente, wo Sie dann gedacht haben, da habe ich jetzt aber auch nicht mitgerechnet, dass es vielleicht in dieser Intensität trotzdem zu Kooperation kommt?
Sie meinen in Israel oder in Deutschland?
In Israel erst einmal.
Dinge, die mich überrascht haben. Also ich habe ja bereits gesprochen, wie gesagt, über diese Organisation Standing Together. Die haben solche Aktionen gemacht, dass sie zum Beispiel Bunker gemeinsam sauber gemacht haben und hergerichtet haben und auf Arabisch und Hebräisch beschriftet haben, damit alle Menschen eben den Zugang dazu finden. Aber die sind auch in den öffentlichen Raum gegangen mit Demonstrationen. Und das war tatsächlich sehr mutig in einer Zeit, wo aufgrund des großen Traumas des 7. Oktobers, ich will das auch gar nicht irgendwie rechtfertigen oder einordnen, aber auf beiden Seiten der Konfliktparteien gab und gibt es ja wenig Empathie für die andere Seite. Und ich glaube, in so einer Situation rauszugehen und zu sagen, wir stehen mit allen ZivilistInnen, die in diesem Krieg angegriffen werden oder getötet wurden, und wir stehen für alle Leute, sei das in Israel oder sei das in Gaza, sei das in der Westbank, die sich für eine friedliche Lösung einsetzen, das war und ist sehr mutig, und dafür gibt es sehr viel Gegenwind. Und diese AktivistInnen haben sogar zusammen, das ist eine jüdisch-arabische Bewegung, die sind zusammen mit einem eigenen organisierten Hilfskonvoi an den Checkpoint zwischen Israel und Gaza gefahren, um dort eine symbolische, aber auch praktische Hilfslieferung hinzubringen, um eine Gegendemonstration zu organisieren gegen die rechtsreligiösen Siedlergruppen, die sich für eine Wiederbesiedlung Gazas durch die Israelis einsetzen, ja. Also das ist wirklich nicht selbstverständlich. Und ich glaube, mich hat das insofern überrascht, als dass ich nicht gedacht hätte, dass das möglich gewesen wäre und dass sie damit auch so viel Öffentlichkeit bekommen würden. Es gab ja zum Beispiel sehr viel, also bei den großen Protesten Anfang des letzten Jahres bis in die Mitte des letzten Jahres hinein gegen die sogenannten Justizreformen und den, ich würde eher sagen, antidemokratischen Justizumbau der Netanyahu-Regierung, da war ja oft der Kritikpunkt, naja, aber ihr redet überhaupt gar nicht über die Situation mit Palästina. Und es gab einen kleinen Blog, einen Anti-Besatzungs-Blog, der dieses Thema thematisiert hat, der wuchs auch von Zeit zu Zeit, aber das Thema war nicht so präsent in diesen breiten Demonstrationen. Und ich glaube, jetzt zu sehen, dass doch Menschen und immer mehr Menschen auf die Straße gehen und sich einsetzen für eine Freilassung der Geiseln und für einen Waffenstillstand und für politische Perspektiven, das ist schon ziemlich bemerkenswert. Und ich glaube, es bleibt zu sehen, wie das die politische Landschaft auch Israels verändern wird, sozusagen von dieser Graswurzelbewegung hin in die politischen Ebenen.
Schauen wir nach Deutschland. Es hat zwar meine Wahrnehmung, und wir haben auch hier in diesem Podcast ja mit Moshe Zimmermann und anderen gesprochen, es gab so ein bisschen eine zweigeteilte Reaktion. Wir haben auf den Straßen sehr viele pro-palästinensische Demonstrationen gesehen. Und wir haben in der gesamten Politik ganz intensive Solidaritätsbekundungen mit Israel gesehen. Wie haben Sie damals die Reaktion aus Deutschland wahrgenommen und auch die Diskussion darum, war das jetzt genug, ist es genug, wenn die Solidarität mit Israel Staatsräson ist, oder müssten das vielleicht nicht die Menschen auch mal ein bisschen auf der Straße zeigen? Da gingen ja viele Emotionen auch hin und her.
Ja, also tatsächlich habe ich das so erlebt. Ich habe Ihnen ja eingangs gesagt, dass ich am 7. Oktober in Israel war und ich am 8. Oktober noch tatsächlich mit dem letzten Flugzeug, was von Ryanair nach Berlin geflogen ist, geplanterweise nach Berlin zurückkehrte. Und ich muss das schon so beschreiben, dass das nach diesem Schock vom 7. Oktober ich das Gefühl hatte, ich bin in einer anderen Welt. Und zwar auch, weil die Art und Weise, wie die Themen hier verhandelt wurden, die fand ich sehr befremdlich. Und zwar von verschiedensten Seiten. Erstens war dort überhaupt kein Platz anfangs für irgendeine Art von Trauer, von Verarbeitung, von diesem Schock. Und es wurde sofort zu politischen Botschaften geschritten. Und dann war es ja sofort, und das beschreiben sie ja auch, diese Polarisierung für, bist du für den oder bist du für den, läufst du damit oder läufst du damit, als ob das irgendwie eine Art von Fußballspiel wäre, wo man sich auf die eine Seite oder die andere Seite schlagen möchte. Ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die sich weder bei den staatstragenden Kundgebungen vor dem Brandenburger Tor mit der politischen Prominenz noch vor den großen sogenannten Pro-Palästina-Protesten wiedergefunden haben und die sich eigentlich eine Plattform gewünscht hätten, auf der sie hätten sagen können, wir setzen uns für das Interesse der ZivilistInnen vor Ort ein. Und es wird ja sehr viel geredet in Deutschland über Solidarität mit Israel. Woran ich mich so ein bisschen störe, ist, dass es aus meiner Sicht eben nur diese staatstragende Ebene hat. Das heißt, erstens, aus meiner Sicht ist die Unterstützung für die israelische Zivilgesellschaft eigentlich größtenteils ausgeblieben. Wo waren die großen Programme, um die teilweise mehrere hunderttausend Israelis, die aus ihren Häusern evakuiert worden im Norden und Süden, um die zu unterstützen, um Traumahilfe zu leisten, um die Geiseln zu unterstützen. Das ist eigentlich größtenteils ausgeblieben. Und es gab viele private Initiativen, die sich auch an uns gewandt haben, Kirchengruppen, Gewerkschaften und so weiter und so fort. Aber da hätte ich mir ein gemeinsames Vorgehen gewünscht oder eine praktische Ableitung aus diesem Begriff Solidarität mit Israel. Und das andere ist, dass, glaube ich, wir die Frage stellen müssen, Solidarität mit wem? Meine Solidarität mit Israel gilt den Menschen vor Ort, gilt der Gesellschaft vor Ort, gilt denjenigen Menschen, die sich für eine friedliche und gemeinsame Zukunft einsetzen. Und da würde ich mir wünschen, dass wir eigentlich stärker diese Kräfte unterstützen und weniger diejenigen, die Menschenrechte mit den Füßen treten, die eine sehr gefährliche, rassistische Rhetorik fahren. Ja? Und da hätte ich mir eigentlich eine stärkere Diskussion gewünscht zum Thema Solidarität mit wem. Wie gesagt, den Begriff gibt es aus guten Gründen. Die starke Verbindung zwischen Deutschland und Israel gibt es aus guten Gründen, gibt es aus historischen Gründen. Aber ich glaube, es ist Zeit, dass wir darüber reden, was das eigentlich heißt.
Was können Sie mit Ihrer Organisation dazu beitragen? Natürlich, indem Sie für Aufmerksamkeit sorgen, aber welche Formate haben Sie, welche Ansatzpunkte haben Sie und was wünschen Sie sich vielleicht auch von der Zivilgesellschaft in Deutschland?
Ich habe ja schon dargestellt, dass wir eben Organisationen vertreten, die zivilgesellschaftliche Perspektiven auf diese Themen anbieten. Wir würden diese Stimmen von zivilgesellschaftlichen AktivistInnen aus Israel gerne stärker in den Diskurs einbringen. Es wird über Israel viel geredet, es wird wenig geredet mit Israelis und auch wenig mit PalästinenserInnen. Ich glaube, das ist dringend wichtig, dass die Leute dort vor Ort zu Wort kommen, die das eben betrifft und die, wie gesagt, auch sich für eine andere Art der Zukunft einsetzen. Wir leisten dazu einen Beitrag, indem wir Veranstaltungen machen, zu denen Sie gerne eingeladen sind, indem wir versuchen, über die Arbeit vor Ort zu informieren, sei das auch in Rundbriefen, Newslettern und Ähnlichem. Außerdem haben wir ein Bildungsprogramm, was zurzeit in Berliner Schulen aktiv ist und was zum Beispiel Material von Standing Together, von dieser Organisation, von der ich eben sprach, mitbringt in die Klassen und dort Workshops anbietet, wo die Jugendlichen dieses Material zusammen anschauen können, besprechen können. Und da merkt man, dass es total wichtig ist, diese Gesprächsräume aufzumachen, wo die Jugendlichen erfahren, okay, es gibt Israelis, die sind jüdisch und es gibt welche, die sind palästinensisch oder arabisch, die sprechen arabisch und die gehen gemeinsam auf die Straße und die haben ein gemeinsames Statement veröffentlicht, wo drin steht, wir stehen das gemeinsam durch. Und es ist möglich, diese Gleichzeitigkeit zu sehen. Das heißt, mit den Opfern des 7. Oktober solidarisch zu sein, sich für die Geiseln auszusprechen, sich gegen Gewalt auszusprechen und gleichzeitig über die humanitäre Lage in Gaza zu reden, das ist kein Gegensatz. Und auch zu erfahren, ich darf ja auch Fragen stellen, ich darf ja auch gewisse Sachen in Frage stellen. Ich muss dann aber auch in Kauf nehmen, dass ich mir die Antwort anhöre und dass ich in den Diskurs gehe. Und ich glaube, da zu unterscheiden oder da vielleicht eine komplexere Perspektive auf die Realitäten vor Ort aufzumachen, das ist halt das, wo wir einen Beitrag leisten wollen und können. Und wie gesagt, in den Schulen haben wir sehr positives Feedback erhalten. Man kann natürlich gleichzeitig, muss ich sagen, in einem 2-3 Stunden Workshop in der Schule oder auch in einem ganzen Tag natürlich nicht alle Probleme in der Bildung und in dem Diskurs bis zu diesem Zeitpunkt auflösen, aber man kann, glaube ich, einen kleinen Beitrag leisten.
Ist das vorher vielleicht auch zu wenig Thema gewesen, nicht nur in den Schulen, sondern wir haben ja auch in der Zeit davor über diesen Konflikt auch in vielen Publikumsmedien in Deutschland sehr wenig an Hintergründen erfahren. Muss da vielleicht doch auch von Deutschland aus mehr der Scheinwerfer drauf gerichtet werden, damit wir überhaupt verstehen, was vor Ort los ist?
Ich habe ehrlich gesagt den Eindruck, dass schon relativ viel darüber geredet wird, vielleicht im Vergleich mit anderen Konflikten. Und ich will gar nicht bewerten, ob das zu viel ist oder zu wenig. Ich würde wieder die Frage stellen von, wer kommt zu Wort und worüber wird eigentlich berichtet und welche Perspektiven tauchen auf oder tauchen nicht auf? Und sind das eigentlich deutsche Perspektiven, die dabei reproduziert werden, oder geben wir wirklich denjenigen, die vor Ort aktiv sind und die für eine bessere Zukunft streiten, die Möglichkeit, da zu Wort zu kommen? Weil genau das würde dann auch die simplen Darstellungen von, der hat Recht und der hat nicht Recht und ich bin für die Seite oder die Seite, das würde das, glaube ich, so ein bisschen in Frage stellen. Ich meine, ich glaube, was die Bildungsarbeit betrifft, lassen Sie mich ganz ehrlich sein, natürlich hat man das Gefühl, dass man manchmal sehr als Feuerwehr da unterwegs ist. Und eine Frage ist natürlich, dass die langfristige Förderung von solchen Bildungsinitiativen, das ist ganz klar auch bei uns ein Thema. Wir möchten diese Arbeit verstetigen, wir möchten das gerne länger gewährleisten können, aber wir brauchen dafür natürlich die Perspektiven, ne? Insofern, wir würden uns natürlich wünschen, dass wir nicht nur in so einer außergewöhnlichen Notlage angefragt werden, sondern auch darüber hinaus. Ich glaube, dass diese Art der Bildungsarbeit absolut der Schlüssel dafür ist, für ein besseres Verständnis und dass es eine, wie gesagt, eine wichtige demokratische Erfahrung auch für Jugendliche ist, aber auch für Erwachsene. Und ich glaube darüber hinaus, dass wir auch lernen müssen, kontroversere und komplexere Diskussionen zu führen und die auch auszuhalten teilweise. Klar, bei manchen Sachen zu sagen, das sind nicht akzeptable Statements, das sind volksverhetzende Statements, aber auch zu sagen, was ist eigentlich im Rahmen des demokratischen Diskurses, und das muss möglich sein.
Wenn wir nochmal den Blick zurück nach Israel werfen, noch immer ist nicht klar, kommt es zu einer nächsten großen Offensive, kommt es vielleicht doch nochmal zu Verhandlungen, wie ist das Schicksal der Geiseln? Das ist die aktuelle Perspektive, die sicherlich alle beschäftigt, mit all den politischen Verwicklungen dahinter. Und über all dem schwebt die Frage, wie kann denn die langfristige Perspektive aussehen? Wir hatten hier im Podcast auch Stimmen, die gesagt haben, naja, es gibt eigentlich gar keine Alternative, dazu einen gemeinsamen Weg auch zu finden. Welche Möglichkeiten sehen Sie, dass es tatsächlich eine friedliche Zukunft in Israel und Palästina gibt?
Ja, das ist die große Frage, auf die ich gerne eine abschließende Antwort hätte. Ich kann die nicht abschließend geben, aber ich versuche, so ein paar Punkte zu nennen. Also für uns ist ganz klar, dass die einzige Lösung eine politische Lösung sein muss, die sowohl Israelis als auch PalästinenserInnen Selbstbestimmtheit und Sicherheit garantiert. Und es ist eben ganz klar zu sagen, das ist die Art von Lösung, die auch Netanyahu mit seiner Politik in den letzten Jahren behindert hat. Denn am 7. Oktober ist ja sein Ansatz von der vom Konfliktmanagement, sage ich mal, gescheitert und hat eben gezeigt, dass es keine Sicherheit bringt, weder für Israelis noch für PalästinenserInnen, und dass es eine andere Art der Lösung braucht. Oder vielleicht erstmal der Konfliktregelung. Ja, vielleicht muss erstmal der Schritt dahin sein, zu sagen, erst die Schritte Freilassung der Geiseln unbedingt, Waffenstillstand, Versorgung der Zivilbevölkerung in Gaza um jeden Preis und dann die Rückkehr zu einem politischen Prozess. Aber jetzt ist natürlich der Fokus erstmal auf das Thema, die Sache irgendwie so zu gestalten, dass weniger Menschen unter der aktuellen Situation leiden. Es gibt tatsächlich jetzt gerade viele Menschen, die darin auch sehr viel bewanderter sind als ich, die in den Thinktanks in Israel und auf der ganzen Welt daran arbeiten, zum Thema, wie kann dieser Weg aussehen. Es gibt so ein paar Eckpunkte, die da immer genannt werden, die ich an der Stelle nennen möchte, und zwar das Thema regionale Integration, also dass es nicht ohne ein Engagement der arabischen Staaten gehen wird, sei das in der Frage der Sicherheitsgarantien von Israel, sei das in der Frage des Wiederaufbaus von Gaza und der Entwicklung von irgendeiner nachhaltigen Entwicklung, sowohl administrativ als auch ökonomisch, der Westbank und der Verbindung zwischen Westbank und Gaza. Die Wiederbelebung oder Neubelebung oder Neuaufstellung der palästinensischen Autonomiebehörde und die Anerkennung eines palästinensischen Staates. So, das sind Punkte, die da immer wieder genannt werden. Ich glaube, man kann auch sagen, dass sowohl die Israelis als auch die PalästinenserInnen, das hat ein Kollege von mir so treffend gesagt, verdienen eine bessere politische Führung als die, die sie im Moment haben, und verdienen eine politische Führung, die das Wohl der Menschen an die erste Stelle setzen und die auch bereit sind, dafür und mit Blick auf eine bessere Zukunft unpopuläre Entscheidungen zu treffen. So. Und das wird am Ende ein ganz maßgeblicher Faktor dafür sein.
Was können unsere Hörerinnen und Hörer tun, um ihre Arbeit, um den New Israel Fund Deutschland zu unterstützen? Was würden Sie sich wünschen? Wie können wir was beitragen?
Also zunächst einmal freue ich mich, wenn Sie uns in sozialen Medien folgen oder sich für unseren Newsletter anmelden. Sie finden alle Informationen auf www.naf-deutschland.de. Sie können bei uns Mitglied werden, kommen Sie zu unseren Veranstaltungen und unterstützen Sie auch unsere Partnerorganisation mit Ihrer Spende. Und ansonsten sagen Sie es weiter. Das nächste Mal, wenn Sie überlegen, in Ihrem Verein, in Ihrem Kirchenkreis, in Ihrer Stadthalle, könnte man nicht eine Veranstaltung zu dem Thema haben, dann melden Sie sich bei uns. Wir unterstützen Sie gerne, wir beraten gerne dazu, wir schicken gerne auch Referenten. Genau, und folgen Sie den Ereignissen. Wie gesagt, folgen Sie gerne unserem Newsletter und bleiben Sie auf dem Laufenden.
Das wollen wir gerne tun und natürlich auch entsprechende Verlinkungen in die Podcast-Beschreibung stellen. Ich sage ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit, für die Einblicke, für die Ausblicke, für Ihre Ansichten. Maja Seureff, herzlichen Dank, dass Sie dabei waren.
10.12, der Menschenrechte-Podcast des Fritz-Bauer-Forums. Mehr Informationen zu unserer Arbeit unter fritz-bauer-forum.de.